Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören als zweites Wort zu unserem Thema Vergebung der Sünden 1. Johannes 1, die Verse 8 bis 10. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Vergebung der Sünden. Vergebung ist das Zentralthema des christlichen Glaubens schlechthin. Es schließt auch die beiden letzten Aussagen des apostolischen Glaubensbekenntnisses mit ein, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt Römer 6, 23. Nur da, wo es Vergebung der Sünde gibt, nur da gibt es auch Auferstehung der Toten. Mindestens Auferstehung nicht zum Gericht, sondern zum Leben, zum Heil. Denn da ist ein Mensch aus der Macht der Sünde und des Todes befreit. Das Lösegeld ist bezahlt, die Schuld der Sünde ist gesühnt. Und nur da ist dann auch ewiges Leben bei Gott möglich. Denn unsere Sünde trennt uns notwendigerweise vom heiligen und gerechten Gott. Nur wo unsere Sünde weggenommen und abgewaschen ist durch das Blut des Lammes von Golgatha, nur da taugen wir zur Gemeinschaft mit dem heiligen und vollkommenen, reinen Gott. So ist die Vergebung der Sünden der Kern des Evangeliums. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen, dazu ist er am Kreuz von Golgatha gestorben, damit Gott unsere Sünden vergeben kann. Wir haben es ja in einem der Worte gehört, im Alten Testament hat Gott noch Gnade walten lassen. Da waren die nicht vergeben. Aber er hat gewartet, bis Jesus am Kreuz auch für die Sünden des Alten Testaments stirbt, des Alten Bundes, der Zeit vorher. Im Unterschied zu allen Religionen sagt uns Gottes Wort, du kannst nicht durch eigene Anstrengungen Gott wohlgefällig werden. Niemand kann sich den Himmel verdienen. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Sie können sich abzappeln, so viel und so lange und so mächtig sie wollen. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Ohne Vergebung gibt es keinen Frieden mit Gott. Ohne Vergebung gibt es keine Erlösung. Ohne Vergebung gibt es kein ewiges Heil. Wilhelm Busch sagte deshalb einmal in einer Predigt, ich mache jetzt eine halbe Minute Pause, in der sich bitte jeder die Frage mit Ja oder Nein beantwortet, die ich jetzt stelle. Wollen Sie in alle Ewigkeit auf Vergebung Ihrer Sünden verzichten, weil Sie Vergebung der Sünden nicht brauchen? Ja oder Nein? Und der schwäbische Erweckungsprediger Ludwig Hofacker sagte, lieber möchte ich ein Pferd sein, das man vor seinem Karren zu Tode schindet, lieber ein Stier, den man mästet auf den Schlachttag, als ein Mensch, der im Tod keinen Heiland hat. Und damit eben auch keine Vergebung der Sünden. Keine Auferstehung zum Heil, zum ewigen Leben. Ich denke, jeder Mensch weiß vom Ernst des Gerichts. Das ist ja auch in allen Religionen präsent. Und jeder Mensch ahnt zumindest etwas von der Unmöglichkeit, dass der sündige Mensch vor dem heiligen Gott bestehen kann. Von Mohammed wird berichtet, er hörte, dass Allah zum Gericht erscheine, ja bereits vor der Tür stehe, anklopfe und die Gesamtabrechnung seines Lebens verlange, da sei er davongerannt und habe sich in der Höhle Hira verborgen. Weil der Mensch das Gericht Gottes fürchtet, ist er auf der Flucht vor Gott. Das war schon bei Adam und Eva nach dem Sündenfall so. Sie waren sofort augenblicklich auf der Flucht vor Gott, haben sich in den Büsche geschlagen und versteckt. Letztlich, so wie es die Offenbarung sagt, von den gottlosen Menschen der Endzeit, wir sehen, wie es sich vom Anfang bis zum Ende durchzieht, wenn die Gerichte Gottes über diese Welt hereinbrechen, dann werden sie rufen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag seines Zorns, und wer kann bestehen? Offenbarung 6, 16, folgender. Und letztlich ist auch die Evolutionshypothese nichts anderes als ein solcher Berg, den der gottlose Mensch sich selbst geschaffen hat, um sich vor dem allmächtigen Schöpfer Gott und seinem Gericht zu verstecken, in eine Scheinsicherheit zu bringen. Denn man leugnet den Schöpfer, denn wenn es keinen Schöpfer gibt, dann gibt es wohl auch keinen Richter, vor dem ich mich für meine Sünde und Gottlosigkeit verantworten muss. Das ist der ganze Trick dabei. Und das müssen selbst die hartgesottensten Atheisten zugeben, an dieser Stelle hat ihre Weltanschauung ein tiefes schwarzes Loch. Sie haben keine Antwort auf die Frage, wie gehe ich mit der Schuld meines Lebens um. Und deshalb ist es modern geworden, von Schuld und Sünde nicht mehr zu reden. Denn wenn man Jesus nicht haben will, wird einem die Sünde und Schuld zur unerträglichen Last, zum unerträglichen Thema. Deshalb vermeidet man es, bis das Gewissen drückt. Ein sehr eindrucksvolles Beispiel ist Professor Bernard Nathanson, den sehen wir hier in der Mitte. Er stammt aus einem jüdischen, aber atheistischen Elternhaus. 1971 wurde er Direktor des Zentrums für Fortpflanzung und sexuelle Gesundheit in New York. Die Welt hat ja für ungeheure Verbrechen immer wunderbar klangvolle Namen. Zentrum für Fortpflanzung und sexuelle Gesundheit. Wer braucht sowas nicht? In Wahrheit verbarg sich hinter diesem klangvollen Namen einer der damals größten Abtreibungskliniken der Welt. 35 Ärzte und 85 Krankenschwestern trieben hier jeden Tag 120 Kinder ab. 2 Jahre arbeitete er in dieser Einrichtung und führte selbst in diesen 2 Jahren 5000 Abtreibungen an Privatpatientinnen durch. Er trieb die Kinder von Kollegen, von Bekannten und von Freunden ab und auch sein eigenes. Insgesamt trug er als Direktor für 75.000 Abtreibungen in 2 Jahren die Verantwortung. Wohlgemerkt in 2 Jahren in einer einzigen Klinik. Ende 1972 verließ er diese Klinik und wurde Direktor des Fötologiezentrums, auch in New York. Bei Gott geschieht ja nichts zufällig. An seiner neuen Stelle wurde dieser Abtreibungsarzt an eine Position gesetzt, in der die Entwicklung des ungeborenen Kindes untersucht wurde. 1972 war ja noch nicht so wahnsinnig viel bekannt. Man hat ja gemeint, Zellen, das ist halt irgendeine Haut und irgendein Gelee drin. Dass das ein ganzer Organismus, eine Miniatur ist, wusste man zum Teil noch nicht. Bei den Kindern hat man sich eingeredet, das ist halt irgendein undefinierbares Gewächs, was man da entfernt. Aber jetzt hat er mit Mitteln der damals modernsten Technologie, auch Ultraschall, das werdende Leben untersucht. Und er sah im Ultraschall die Herzen der Embryos schlagen. Im Laufe der Zeit wurde ihm durch diese Untersuchungen klar, auch der Embryo ist zweifelsfrei ein Mensch. Und er fing sich an zu fragen, was haben wir in der Abtreibungsklinik eigentlich gemacht? Und so wurde aus dem Abtreibungsarzt im Laufe der Jahre ein entschiedener Abtreibungsgegner. Übrigens ausschließlich zu diesem Zeitpunkt aus medizinischen Gründen, nicht aus religiösen. Er war immer noch überzeugter Atheist. Er ließ 1984 den Film Der stumme Schreiterin, von dem haben sicher viele von uns schon gehört, manche vielleicht gesehen, in dem eine Abtreibung gefilmt wird und man sieht, wie sich das Kind gegen die Abtreibung wehrt und so weiter, schrieb Bücher und hielt Vorträge zum Schutz des ungeborenen Lebens. Aber auch wenn er jetzt vielen helfen konnte, Ungeborenen das Leben zu retten, die Schuld der 75.000, die auf seine Verantwortung ging, die drückte immer mehr. Er berichtet, es wurde mir bewusst, dass das Leid, das ich verursacht hatte, unvorstellbar war. Er spürte, dass das Gewicht seiner Abtreibungen immer schwerer und drückender wurde. Ich wurde jeden Morgen zwischen 4 und 5 wach, schaute in die Dunkelheit und hoffte, aber immer noch ohne zu beten, auf das Aufleuchten einer Botschaft, die mich vor einem unsichtbaren Gerichtshof für unschuldig erklärt. Ich war erdrückt von einer dunklen Verzweiflung, die nicht nachließ. Er bekam Selbstmordgedanken und erzählt später, wenn ich das jetzt schreibe, habe ich alles durchgemacht, Alkohol, Beruhigungsmittel, Bücher zur Selbstfindung, Ratgeber, habe mir sogar 4 Jahre lang Psychoanalyse geleistet. Aber Schuld, liebe Geschwister, lässt sich nicht weganalysieren und lässt sich auch nicht wegmeditieren. Schuld muss vergeben werden. 1989 erzählt er auf einer Zusammenkunft der Christdemokraten für das Leben, wie er im Kölner Dom saß und ihn die Frage bewegte, wer könnte mir helfen, diese schwere Last loszuwerden? Wer wird mir vergeben? Und er fuhr fort, ich suche nach Jesus Christus als meiner einzigen Hoffnung, diese Last loszuwerden. Ich bitte Sie für mich zu beten. Das war 1989. 2012 ist er, glaube ich, gestorben, heimgegangen wohl in die Ewigkeit. Ich habe im Internet gesucht, was aus seiner Suche geworden ist und tatsächlich im Jahr 1996, nach vielen Jahren des Suchens, kam er offenbar zum Glauben an Jesus Christus und ließ sich taufen, trat dann allerdings in die römisch-katholische Kirche ein, ich vermute, weil die römisch-katholische Kirche gerade beim Schutz des ungeborenen Lebens eben lange erfreulich klar stand, wo die evangelischen Kirchen längst das Handtuch geworfen hatten. Auch Professor Nathansen kam zur Erkenntnis, es gibt nur einen Ort im ganzen Universum, an dem Schuld gültig und dauerhaft entsorgt werden kann, unterm Kreuz von Golgatha. Und es ist interessant, dass ihm das schon klar wurde, 7 Jahre, bevor er dann tatsächlich selber von uns zum Glauben kam. Schon 7 Jahre vorher zeichnete sich in seiner langen Suche nach Vergebung ab, wenn überhaupt, dann wird es letztlich nur dieser Jesus am Kreuz sein können, der mir meine Schuld vergibt. Woanders hat er offensichtlich nicht mal den kleinsten Strohhalm gefunden. Der am Kreuz. Jeder Mensch, liebe Geschwister, braucht Vergebung. Jeder Mensch braucht Vergebung. Um das deutlich zu machen, erzählt Jesus das bekannte Gleichnis vom Schalksknecht, Matthäus 18. Ein König fordert Rechenschaft von seinen Knechten. Und da stellt er fest, einer von ihnen schuldet ihm 10.000 Talente. 10.000 Talente Silber, das ist nicht irgendeine Schuld, das ist die Megaschuld schlechthin. Denn ein Talent sind 6.000 Denare. 10.000 Talente sind demnach 60 Millionen Denare, 60 Millionen Tageslöhne. Denn ein halber Denar bis ein ganzer Denar war damals der Tagelohn eines Hilfsarbeiters, wie wir am Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg berichtet bekommen. Ein einfacher Arbeiter müsste also, wenn er 365 Jahre Tage im Jahr ohne Sonn- und Feiertage, ohne Urlaub und Krankheitszeit arbeitet, 164.000 Jahre arbeiten, um diese Schuldsumme zu verdienen und abzubezahlen. Da hat er aber selber noch keine einzige Semmel gegessen. Wenn wir den heutigen Mindestlohn zugrunde legen, wäre das etwa eine Schuld von 4,3 Milliarden Euro. Eine solch riesige Menge Geld schuldet dieser Knecht seinem König. Wie er es geschafft hat, eine solche Unsumme an Schulden aufzuhäufen, wird nicht gesagt, interessiert nicht. Er hat sicher Verantwortung über sehr viel Geld gehabt, sonst wäre es nicht möglich gewesen, hat eine hohe Position. Die Bibel konzentriert sich aufs Wesentliche. Und warum nennt Jesus diese Summe? Um deutlich zu machen, so groß ist letztlich die Schuld eines jeden Menschen vor Gott. So groß, dass kein normaler Mensch sie jemals aus eigener Kraft mit eigenen Mitteln abbezahlen und wiedergutmachen könnte. Zunächst reagiert der König so, wie es damals üblich war. Der Knecht kann seine Schuld nicht bezahlen, also befiehlt der König, ihn samt seiner Familie als Sklaven zu verkaufen. So kann wenigstens ein winziger Teil der Schuld wieder eingetrieben werden und Nachahmer werden davon abgeschreckt, so mit dem Vermögen ihres Königs umzugehen. Der Knecht aber wirft sich dem König zu Füßen und fleht um Gnade. Und jetzt wird der König barmherzig. Er vergibt. Er erlässt seinem Knecht diese gigantische Schuld. Wir können uns die Freude dieses Knechts vorstellen. Diese Schuld, die ihn und seine Familie in Elend und Verderben gestürzt hätte, ist einfach erlassen. Keinen einzigen Cent davon braucht er jemals zurückbezahlen. Er geht hinaus als freier, vollkommen entschuldeter Mensch. Mit solcher Freude muss er aus dem Palast des Königs gelaufen sein, um diese Nachricht seiner Frau zu bringen. Würden wir denken, aber das Gleichnis geht weiter. Der Knecht rennt aus dem Palast des Königs hinaus und da läuft ihm ein Kollege über den Weg. Mitknecht, sagt die Bibel, es bedeutet auch, dieser Mann dient offensichtlich diesem selben König. Aus dem Unterschied der Größe der Schuld ist ziemlich sicher zu schließen, dass er ein weit rangniedriger Mann war mit bedeutend weniger Macht und Einfluss, weniger Verfügungsgewalt über weniger Geld. Diesem Mann begegnet er, der schuldet ihm 100 Denare. So ein Wicht. Einer von diesen miesen Zeitgenossen, die sich Geld ausleihen und dann nicht zurückbezahlen. Da wird nicht lange gefackelt. Er packt ihn am Kragen, würgt und schüttelt ihn. Also die Begriffe auch im Griechischen sind sehr handgreiflich und sehr gewalttätig. Das erste Wort heißt schon normalerweise jemanden ergreifen, sich jemandes bemächtigen, festnehmen, gefangen nehmen. Und das zweite Wort würgen, erwürgen, die Gurgel zuschnüren, ersticken. Also er packt ihn richtig, man sieht schon die Würgemale am Hals, der wird schon blau im Gesicht. Diese Behandlung gegenüber einem säumigen Zahler war damals durchaus gebräuchlich. Unter Einsatz körperlicher Gewalt, die dem anderen ans Leben geht, den Hals zudrückt, soll der andere gezwungen werden, den letzten Groschen rauszurücken. Dieses Zupacken kann auch bereits die Einleitung der Verhaftung sein. Der Mitknecht fällt vor ihm nieder, er fleht und bettelt um Erbarmen. Genauso, wie er es gerade eben noch selbst vor dem König getan hat. Und mit genau den gleichen Worten, wie er gerade vor dem König, so erbittet jetzt sein Mitknecht von ihm Geduld, Aufschub. Und er hätte seine 10.000 Talente Silber sicher niemals zurückbezahlen können. Bitte um Geduld war eigentlich völlig abwegig. Bei seinem Mitknecht, 100 Denare sind zwar kein Pappenstiel, umgerechnet ein paar Monatsgehälter, aber das ist machbar. Im Vergleich zu dem, was ihm gerade erlassen worden war, nichts, gar nichts. Ein 600.000stel davon. Aber da könnte ja jeder kommen und die Geduld gutmütiger Leute ausnutzen. Wo kämen wir dahin? Nein, er lässt ihn ins Gefängnis werfen, bis er seine Schuld bezahlt hat. Es muss einem das Blut in den Adern gefrieren bei so viel Unbarmherzigkeit. Dieser Mann, der gerade so unvorstellbar viel Gnade und Barmherzigkeit erfahren hatte, ist nun so unvorstellbar erbarmungslos. Der Originalwortlaut der Bibel legt sogar einen noch schrecklichen Hergang nahe, dass der begnadigte Knecht den anderen nämlich sofort regelrecht sucht. Vers 28, jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte. Zum Teil übersetzen die Bibeln, traf einen seiner Mitknechte. Aber in der Tat ist die erste Bedeutung des griechischen Wortes heurisko finden. Wir kennen es, Heureka vom berühmten Griechen, der Nachweis gesucht und gefunden hat. Heureka. Also der Fachbegriff für das, wenn man etwas gefunden hat, wonach man intensiv und lange sucht. Erst an zweiter Stelle kann es auch die zufällige Begegnung aussagen. Dann wäre der begnadigte Knecht also zielstrebig aus dem Palast des Königs gegangen, nicht um die frohe Botschaft seiner Frau mitzuteilen, sondern um unbarmherzig den anderen zu suchen und gnadenlos diese kleine Schuld einzutreiben. Sein Verhalten hat Folgen. Andere Knechte haben die Szene beobachtet und berichten umgehend dem König. Der ist zu Recht empört, er lässt den unbarmherzigen Knecht wieder zu sich bringen. Voller Zorn macht er den Schuldenerlass rückgängig und lässt ihn ins Gefängnis werfen, bis er alles bezahlt hat. Logischerweise für immer und ewig. Liebe Geschwister, das ist eine schreckliche Geschichte. Das Schrecklichste daran, es ist nicht nur eine Geschichte. Es ist leider auch vielfache Wirklichkeit, bis hinein in christliche Gemeinden, dass begnadigte Sünder so miteinander umgehen. Die Gnade Gottes ist unvorstellbar groß. Sie gilt grundsätzlich jedem. Gott hat die Welt mit sich selbst versöhnt, habe es diese Woche erst wieder jemand per E-Mail geschrieben, so großartig. Gott hat die Welt mit sich selbst versöhnt, da ist kein einziger im ganzen Kosmos ausgenommen. Aber man muss die Versöhnung annehmen. Aber die Versöhnung ist geschehen für jeden. Sie gilt dem schlimmsten Sünder. Aber sie hat eine knallharte und brutale Grenze, wo wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben. Da macht Gott seine Vergebung rückgängig und behaftet auch uns auf unserer Schuld. Das Wort, mit welchem Maß ihr richtet, werdet auch ihr gerichtet werden, gilt auch in diesem Zusammenhang. Diese Tatsache betont Gott in seinem Wort mit wiederholtem Nachdruck. Jesus lehrt uns deshalb im Vater unser beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da besteht ein wechselseitiger Zusammenhang. Die Vergebung unserer Schuld verknüpft Jesus unmittelbar und unbedingt damit, dass auch wir bereit sind zu vergeben. Und Jesus lässt zum Ende der Beispielgeschichte keinen Zweifel daran, Vers 35, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, nämlich wie diesem unbarmherzigen Knecht, nämlich einsperren lassen in den Schuldturm, bis er eure Schuld vollständig bezahlt hat, also für immer und ewig, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Jesus redet hier ja zu seinen Jüngern. Ein Jünger Jesu, ein Kind Gottes, kann sein Heil in Gefahr bringen und verlieren, wenn er selbst nicht bereit ist, anderen zu vergeben. Diese Tatsache ist von einem allerletzten heiligen und ewigen Ernst. Es war in meiner Vikarszeit, ich besuchte eine freundliche ältere Dame aus frommem Haus. Sie war gläubig und ging regelmäßig zum Gottesdienst. Aber im Laufe dieses Gesprächs erzählt sie mir, beim Vater unser bete ich die Stelle und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern nicht mit. Und zum Abendmahl gehe ich auch schon längere Zeit nicht mehr. Der Grund, ihre ebenfalls gläubige Schwester wohnte am gleichen Ort und besuchte ebenfalls regelmäßig den Gottesdienst. Natürlich saßen sie nicht beieinander. Vor Jahren hatten sich beide nämlich zerstritten. Ich erinnere mich gar nicht mehr, was es war. Und nun war ihr klar, sie hatte ihrer Schwester nicht vergeben. Und so konnte sie das Vaterunser ehrlicherweise an dieser Stelle nicht mehr mitbeten. Sie war ja im frommen, bibeltreuen Elternhaus groß geworden. Sie wusste ganz genau Bescheid, was der Sache ist. Sie konnte Gott nicht mehr ehrlich um Vergebung ihrer Schuld bitten, denn sie war ja nicht bereit, ihrer Schwester zu vergeben und sich mit ihr zu versöhnen. Und ihr war weiter klar, hat sie mir auch gesagt, deshalb komme ich auch nicht mehr zum Abendmahl. Zumindest nicht, wenn auch ihre Schwester daran teilnahm. Denn sie lebten ja unversöhnlich nebeneinander her. Ich habe mir das alles angehört und habe ihr dann gesagt, wissen Sie, nachdem Sie mir das jetzt gesagt haben, könnte ich Ihnen das Abendmahl auch gar nicht mehr geben, selbst wenn Sie kommen würden. Interessant, da reagierte sie ziemlich empört. Aber Herr Vikar, können Sie doch nicht machen. Sie können mich doch nicht vom Abendmahl ausschließen. Anhand verschiedener Aussagen der Bibel habe ich ihr erklärt, warum ich nicht nur konnte, sondern in diesem Fall musste. Einige Tage später habe ich ihr noch einen längeren Brief geschrieben, in dem ich ihr nochmal alle einschlägigen Aussagen des Neuen Testaments dargelegt habe. Ihre Reaktion war ja interessant. Was ich ihr gesagt habe, war ihr ja gar nicht neu. Sie hat es alles selber schon gewusst und sich ja auch selber schon entsprechend so verhalten. Deshalb hat sie ja das Vaterunser an dieser Stelle nicht mehr mitgebetet, deshalb war sie ja schon längere Zeit nicht mehr zum Abendmahl gegangen. Aber erst als ich es ihr mit entsprechendem Ernst auch gesagt habe, da fing es an zu wirken. Dietrich Bonhoeffer hat einmal den wichtigen Satz gesagt: Das Wort Gottes aus dem Mund des Bruders ist mächtiger als aus meinem eigenen Mund. Vieles wissen wir. Aber es schlägt oft erst richtig durch, wenn es der andere, der Bruder oder die Schwester im Namen Jesu auch sagt. Dann hat es nochmal einen ganz anderen Ernst, nochmal eine ganz andere Dimension. Sie scheint sich nach einer gewissen Phase der Empörung über diesen ungehörigen Vikar tatsächlich mit ihrer Schwester wieder versöhnt zu haben. Mein Vikarsvater hat mir erzählt, sie war dann bei ihm beim Abendmahl. Und persönlich hat mich gefreut, dass sie das ernste, mahnende Wort dem jungen Vikar nicht übel genommen hat. Wir hatten es weiter, einen freundlichen Kontakt, und zu unserer Hochzeit hat sie mir einen selbstbemalten Porzellanteller geschenkt. Der hängt als liebe Erinnerung an diese Dame immer noch in unserem Esszimmer. Ob wir einander vergeben, das ist keine Möglichkeit, wo wir entscheiden können, ob uns gerade danach ist oder nicht. Vergebung ist ein verbindliches Gebot Gottes. Wir können Vergebung nicht verweigern, ohne unser eigenes Heil zu gefährden. Dabei hat Vergebung noch zwei ganz wichtige Ziele für uns selbst wie auch für die Gemeinde. Wo wir Vergebung verweigern, wo wir an Bitterkeit festhalten und unversöhnlich bleiben, da verhärten wir uns selber und vergiften unsere eigene Seele. Wer aber vergibt, der verhindert, dass Bitterkeit sein Leben bestimmt. Für die Gemeinde gilt: Unversöhnlichkeit, unbereinigte Schuld belastet und vergiftet auf die Dauer die Atmosphäre in der Gemeinde. Ich habe schon vor Jahren einmal das Beispiel gebraucht, wenn in einer Gemeinde zwei sich nicht richtig vertragen und es nicht miteinander ordentlich klären können, dann ist das wie wenn so ein Kubikmeter großer Eiswürfel in der Kirche steht. Der strömt eine unangenehme feuchte Kälte aus. Und je mehr solcher Eiswürfel Kubikmeter groß in der Kirche rumstehen, umso unangenehmer wird das Klima in der Gemeinde. Es ist deshalb sehr wichtig, dass wir Dinge nicht unter den Teppich kehren, Gras drüber wachsen lassen, sondern in Ordnung bringen. Dabei müssen wir auch sehr ernsthaft die Bedingungen und Grenzen von Vergebung ansprechen. Auf keinem anderen Gebiet oder kaum einem wird wohl im frommen Bereich so viel Schindluder getrieben und seelsorgerliche Not erzeugt wie hier. Das ist wichtig, das noch zu ergänzen. Bei aller Betonung der Bedeutung von Vergebung ist es auch wichtig, das zu sagen. Mit dem ständigen Appell an Opfer schwerer Schandtaten zu sagen, du musst aber vergeben, ohne jede Differenzierung, laden wir dem anderen neue Last und Schmerzen auf. Ich verweise im Detail auf die dreiteilige Predigtreihe ab 5.1.2014, Vergebung, ihre Bedingungen, Folgen und Grenzen, Orientierung Nummer 15. Ich habe ein paar Exemplare am Schriftenständer ausgelegt, da habe ich versucht, das in drei Predigten sehr detailliert auszuführen. Passt heute nicht mehr rein. Aber nur zwei wichtige Beispiele, worum es geht. Vor Jahren saß der damals führende Mann eines bekannten christlichen Werkes vor mir und sagte, Jakob, du musst mir vergeben. Ich sehe ihn heute noch, wie er an unserem Esstisch mir gegenüber saß. Ich habe ihm gesagt, ich kann dir nicht vergeben. Er hat mich mit großen Augen entsetzt angeschaut. Ich habe ihm gesagt, was soll ich dir vergeben? Du bist doch der Überzeugung, dass du gar nichts falsch gemacht hast. Er wollte nach einem heftigen Streit, in dem er mich über alle Maßen diffamiert und innerhalb dieses Werkes und darüber hinaus, wo er noch konnte, deutschlandweit, mir ist Jahre später noch zugetragen worden, überall, wo er in Deutschland rumgereist ist, hat er versucht, mich in maximaler Weise zu diffamieren. Jetzt wollte er vor den frommen Brüdern seine Reveste reinwaschen und ihnen sagen können, der Jakob und ich haben uns versöhnt. Aber ich musste ihm sagen, Vergebung ist kein frommes Kasperletheater. Wirkungsvolle Vergebung setzt voraus, dass sich jemand seiner Sünde bewusst ist und ehrlich und von ganzem Herzen diese Sünde bekennt, bereut und dann von Herzen auch um Vergebung bittet und das aber auch wieder bereinigt. Concreto hätte zum Beispiel zwingend eine solche Vergebung, damit sie wirksam werden kann, vorausgesetzt, dass er überall da, wo er Schändliches, Diffamierendes über mich gesagt hat, hingefahren wäre bei nächster Gelegenheit und hätte gesagt, was ich über den Jakob erzählt habe, stimmt alles nicht, tut mir leid. Ich habe wahrheitswidrig Böses über ihn verbreitet. An einer Stelle hat er was zugegeben, er hatte sich in seinem Kampf gegen mich verstiegen, mir vorzuwerfen, ich würde keine reformatorische Theologie vertreten. Das hat er dann zurückgenommen, das habe ich ihm auch gerne vergeben, gar keine Frage. Aber es war das Einzige. Von einem riesigen Berg an Diffamierung, Verleumdung und Schuld. Er ist wutschnaubend abgefahren. Ich behalte ihm seine Sünde vor Gott nicht. Darum geht es nicht. Das ist das andere. Wäre falsch, unsere Herzen zu verhärten, Bitterkeit in uns aufkommen zu lassen. Aber eine wirksame Vergebung ist da nicht möglich. Ich kann dem anderen nicht Vergebung zusprechen, wenn er Schuld nicht erkennt, nicht bekennt, nicht bereut. Vergebung ist kein frommes Kasperletheater. Und ein solches, Jesus sagt, beziehungsweise Johannesbrief, wir haben es gelesen, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dieses Bekenntnis muss von Herzen kommen und darf nicht einfach so dahingeschludert sein. Vor nicht allzu langer Zeit war hier im Gottesdienst ein Mann, der uns vor Jahren übelst mitgespielt hat. Beim Rausgehen in der Verabschiedung meint doch, Jakob, ich habe damals falsch gehandelt, ich bitte dich um Vergebung. Wir haben hier ein Paradebeispiel, wie Vergebung nicht wirklich zustande kommen kann. Wenn es sich um eine Bagatelle handelt, dass ich vielleicht in einer Diskussion, in der Erregung etwas scharf erwidert habe, dann kann ich im Vorbeigehen am Sonntag oder bei einer anderen Begegnung sagen, du, es tut mir leid, war nicht so gemeint, ich war in Wallung, kam schärfer rüber, als es gedacht war, tut mir leid, kein Problem. Aber dieser Mann hatte über Monate hinweg versucht, uns das Leben zur Hölle zu machen, unsere Existenz mit Lug und Trug und Verleumdung zu vernichten. Das kann man nicht im Vorübergehen. Das kann man nicht zwischen Tür und Angel bereinigen. Ich bin davon überzeugt, das wollte er auch gar nicht. Wenn er es wirklich hätte bereinigen wollen, hätte er mich angerufen und gesagt, Jakob, tut mir leid, ich habe damals ganz schäbig an dir gehandelt. Hast du mal Zeit, dass wir uns treffen und das in aller Ruhe gründlich aufarbeiten und bereinigen, in Ordnung bringen? Aber ich bin überzeugt, auch er wollte nur eine scheinweise Weste haben. Und dazu hat er als geübter Intrigant und Heuchler eine Situation ausgesucht, in der ich gar nicht anders konnte, als so zu reagieren, wie er wollte. Denn am Ausgang nach dem Gottesdienst stehen ja in Hörweite viele andere Menschen. In dieser Situation ist ein ernsthaftes und detailliertes Ausräumen über der Sache gar nicht möglich. In der Situation kann ich nur Ja oder Nein sagen. Mehr lässt die Situation nicht zu. Hätte ich Nein gesagt, wäre ich der ungeistliche Bruder, der dem reumütigen Sünder Vergebung verweigert. Tatsächlich hat er seinen früheren Schandtaten mit diesem Vorgehen nur eine weitere schwere Schandtat hinzugefügt. Ich habe ihm in der Kürze der Zeit das gesagt, was ich ehrlich sagen konnte. Ich habe ihm gesagt, ich vergebe dir gern. Aber vertrauen kann ich dir nie wieder. Dass diese Vergebung vor Gott keinem Pfifferling wert sein durfte. Nicht vor mir. Ich behalte ihm seine Sünde nicht. Aber ob er vor Gott mit dieser Nummer durchkommt, bezweifle ich aufs Höchste. Aber das ist nicht mehr meine Sache. Wisst ihr, das ist wichtig. Ich habe es losgelassen. Es ist jetzt Gottes Sache. Es ist aber wichtig, wenn wir von Vergebung reden, in dieser Differenzierung und Wahrhaftigkeit von Vergebung zu reden. Es wird unermessliches Leid auf Opfer von Sünde geladen, wenn man ihnen immer von morgens bis abends sagt, aber du musst vergeben. Wenn der andere sich immer noch weiter falsch verhält und weitere Schmerzen, weitere Sünden draufhäuft, dann muss man auch sagen, ja, vergeben, in dem Sinne, behalt ihm die Sünde nicht. Du sprichst ihn aber damit nicht wirkmächtig frei von seiner Sünde, solange er es nicht begriffen hat. Was ganz, ganz anderes. Und deshalb tun sich viele Geschwister auch so schwer, weil sie sagen, aber ich kann dem doch nicht vergeben. Ja klar, sie können ihm tatsächlich nicht wirklich vergeben. Er hat es ja nicht bekannt, nicht bereut. Er macht ja immer so weiter. Aber dass man das unterscheidet. Ich betone das deshalb so, wir dürfen mit der Vergebung, so wichtig sie ist, so heilig sie ist, kein Schindluder treiben. Vergebung ist eine kostbare, eine hochheilige Sache. Und sie setzt einen tiefen Ernst auf beiden Seiten voraus. Im anderen Fall kann ich es zwar loslassen, aber dem anderen ist es deshalb noch nicht erlassen. Echte Vergebung, echtes und offenes Bereinigen von Sünde und Fehlverhalten aber bewirkt, dass wir eine gesegnete Gemeinschaft der Heiligen sind. Es ist wichtig, Gott ist ein heiliger, ein reiner Gott. Und auch wir in unserem Leben und auch in unserem Leben miteinander als Gemeinde, als Geschwister, als geistliche Gemeinschaft sollten darauf achten, dass durch echte Vergebung, echtes und offenes Bereinigen von Sünde und Fehlverhalten die Situationen geklärt und in Ordnung sind vor Gott. Und dann sind wir eine gesegnete Gemeinschaft der Heiligen. Eine Gemeinde, deren Gebete der Herr gerne erhört. Im versöhnten Einssein im Herrn liegt die Wachstums-, Durchhalte- und Wirkkraft der Gemeinde, die wir gerade in diesen und den kommenden Tagen ganz besonders brauchen. Und darin bewahre uns unser Herr Jesus Christus. Amen.